ARD.
So what we have seen is that the Iranian authorities, in what seems to be a bid to install fear and control the population, have arrested hundreds of people so far over accusations that range of espionage to collaboration with Israel.
Der ägyptische Menschenrechtler Hussein Bahoumi von Amnesty International spricht gerade davon, dass die iranische Regierung versucht, ihre Gegner einzuschüchtern, indem sie hunderte Menschen verhaftet unter dem Vorwand der Spionage und der Kollaboration mit Israel. Auf den Krieg folgen nun Repressionen. Mehr dazu gleich.
Außerdem waren Hunderttausende bei einer Trauerfeier für Kommandeure und Wissenschaftler in Teheran.
US-Präsident Trump droht dem Iran mit neuen Angriffen.
Es gibt Ermittlungen wegen tödlicher Schüsse in Verteilzentren im Gazastreifen.
Und bei erneuten Angriffen in der ukrainischen Hafenstadt Odessa gab es Tote und Verletzte.
Hallo, ich bin Astrid Rolle.
Und ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Samstag, den 28. Juni um 16.30 Uhr. Ja, wir haben eben den Amnesty-Menschenrechtler Hussein Bahoumi gehört. Er spricht davon, wie bedrohlich die Menschenrechtslage im Iran ist. Und diese Lage hat sich jetzt noch einmal verschärft nach den Angriffen durch Israel und die USA.
Ja, der Krieg zwischen Israel und Iran hat ja massive Schwächen des Iran offenbart. Und zwar militärische und geheimdienstliche Schwächen. Iran konnte Israel in dem 12-tägigen Krieg kaum etwas entgegensetzen. Schon gar nicht die gleiche militärische Stärke zeigen. Aber nach innen, also gegen die eigene Bevölkerung, demonstriert die Teheraner Führung ihre Macht jetzt mit umso größerer Härte. Das berichtet eindrücklich unsere Korrespondentin Pia Mazurczak.
Danyal Mogadam singt auf seinem YouTube-Kanal über seine Kunst und die Zensur im Land. Das Video ist gerade mal einen Monat alt. Mittlerweile, sagen Menschenrechtsorganisationen, sitzt der Teheraner Musiker im Gefängnis. Er ist damit einer von mindestens 700 Menschen, die seit dem 13. Juni, seit den ersten israelischen Angriffen auf den Iran, festgenommen wurden. Wo genau er ist und was ihm vorgeworfen wird, ist unklar. Fast täglich werden angebliche israelische Spione oder Kollaborateure verhaftet. Die iranischen Nachrichtenagenturen und Medien veröffentlichen regelmäßig entsprechende Meldungen. Das Signal: ein wehrhafter Staat geht gegen seine Feinde vor. Und auch wenn das in einzelnen Fällen stimmen mag, Hussein Bahoumi von Amnesty International hat große Zweifel.
Was die iranischen Behörden als Spionage oder Kollaboration mit dem Feind bezeichnen, kann alles umfassen. Vom Tweet über ein Foto von einem israelischen Angriff bis hin zu vermeintlich regierungsfeindlichen Äußerungen oder der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Minderheit.
Bekannte Regimekritiker und überproportional viele Kurdinnen und Kurden sollen unter den Festgenommenen sein, berichtet die Menschenrechtsorganisation Hengor. Und warnt, wie Amnesty International, davor, dass auf die Verhaftungen eine Welle von Todesstrafen folgen könnte. Mindestens 6 Menschen wurden bereits wegen Spionagevorwürfen hingerichtet. Allein 3 davon nach Beginn der Waffenruhe. Allesamt ältere Fälle, aber die Botschaft kommt an, sagt Hussein Bahoumi.
Wie Sie sich vorstellen können, sind die Familien äußerst besorgt. Sie befürchten, dass sie jederzeit hingerichtet werden könnten, nur damit die iranischen Behörden ein Zeichen von Kontrolle und Macht aussenden.
Kontrolle und Macht, das bekommen die Menschen im Iran auch im Alltag zu spüren. Überall tauchen nach Kriegsbeginn Straßensperren auf, bewacht von bewaffneten Milizen der Revolutionsgarde, dem Basij. Vor allem junge Männer würden dort angehalten, heißt es. Vor den Checkpoints bilden sich lange Schlangen. Nader beschreibt seine Erfahrung mit den Kontrollen.
Beim letzten Mal durchsuchten sie meinen Kofferraum. Dann durfte ich weiterfahren. Vor allem bei Kleintransportern und Lastern schauen sie genau hin. Auch bei Motorrädern, wenn die eine Transportbox haben.
Die Straßen werden genauso überwacht wie das Internet. Eine neue Taskforce wurde eingerichtet. Sie soll das Netz noch genauer durchkämmen als bisher. Und der staatliche Rundfunk warnt, selbst Telefonate mit Familienangehörigen könnten abgehört werden. Man solle keine Informationen preisgeben, die dem Feind nützen.
Ja, und wir bleiben im Iran. In der Hauptstadt Teheran haben heute Hunderttausende an einer Trauerfeier für von Israel getötete Militärkommandeure und Atomwissenschaftler teilgenommen. Ja, Astrid, das sind ja Menschenmassen, die da auf die Straße gegangen sind.
Ja, absolut. Und das sieht man auch auf Videos aus Teheran. Da säumen schwarz gekleidete Trauernde die Straßen. Währenddessen werden geschmückte Särge an ihnen vorbeigefahren. Man muss sagen, dass diese Trauerfeier staatlich organisiert war. An der Zeremonie nahmen auch Präsident Pezeshkian und weitere hochrangige Vertreter der iranischen Führung teil. Und weil es eben staatlich organisiert war, ist schwer zu sagen, wie viele dieser zigtausenden Menschen tatsächlich hinter der iranischen Führung steht und wie viele aus Angst etwa vor Repressalien an dieser Feier teilnehmen und auf die Straße gehen.
Ja, und um welche Toten genau handelt es sich da? Für wen war diese Trauerfeier?
Die war für Wissenschaftler und für Generäle. Darunter sind der Chef der Streitkräfte, Bagheri, der Kommandeur der Revolutionsgarden, Salami, und der Chef der Luft- und Raumfahrtdivision, Haji Sadeh. Die drei waren politisch sehr einflussreich. Sie galten als die Top 3 des iranischen Militärs. Und insgesamt soll Israel während des Krieges mehr als 20 hochrangige Offiziere gezielt getötet haben, zum Teil in ihren Wohnungen.
Ja, die Welt schaut auch weiter auf das iranische Atomprogramm. Es gibt widersprüchliche Angaben dazu, nämlich ob es komplett zerstört wurde oder nicht. Und auch über mögliche Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ein neues Atomabkommen herrscht Unklarheit. Ja, Astrid, jetzt hat US-Präsident Trump dem Iran auch mit neuen Angriffen gedroht.
Ja, Trump hat klargestellt, dass er weitere Angriffe auf den Iran in Betracht zieht. Und zwar dann, wenn der Iran erwiesenermaßen weiterhin in hohem Umfang Uran anreichert. Das hat der US-Präsident auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus gesagt. Gleichzeitig hat er den Iran als erschöpft bezeichnet. Und Trump meint, dass Teheran nach den Bombenangriffen der USA und Israels den Bau einer Atomwaffe nicht mehr anstrebt. Andere Seiten hingegen befürchten weiterhin, dass der Iran genau das vorhat. Und erst am Mittwoch hatte das iranische Parlament zugestimmt, keine Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA mehr ins Land zu lassen. Das spricht womöglich für sich.
Wir haben regelmäßig auch über die zivilen Opfer in dem 12-tägigen Krieg zwischen Israel und dem Iran berichtet. Viele unschuldige Menschen haben dabei ihr Leben verloren und es gibt einen Angriff aus dem Iran, der das ganze Drama dieses schrecklichen Krieges offenlegt.
Ja, in der Nacht zum Sonntag vor 14 Tagen hatte eine ballistische Rakete aus dem Iran den israelischen Abwehrschirm durchbrochen. Die Rakete detonierte in einem Wohnhaus in Tamra, einer arabischen Stadt im Norden des Landes. Getötet wurde dabei eine vierköpfige Familie. Nur der Familienvater und eine Tochter haben den Einschlag überlebt. Der Schock in Israels arabischer Minderheit sitzt tief und die Angst ist groß, denn viele der Häuser dort verfügen nicht über geeignete Schutzräume. Unsere Korrespondentin Bettina Meyer war dort und hat auch mit dem Familienvater gesprochen.
Hassan Shammah fegt Schutt und Glassplitter im Erdgeschoss zusammen. Ein Bagger hebt Trümmer aus seinem Garten. Die Scheiben, die Möbel, alles innen im Einfamilienhaus ist zerstört. Nur die Wände haben der Explosion standgehalten, sagt der ältere Mann aus der arabischen Kleinstadt Tamra im Norden Israels. Weil er in seinem Schutzraum war, überlebte er den Einschlag einer ballistischen Rakete aus dem Iran, erzählt Hassan und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Die Explosion war so stark. Zuerst dachte ich, die Rakete ist in mein Haus eingeschlagen. Dann hörte ich den Nachbarn rufen. Da wusste ich, etwas Schreckliches ist passiert. Erst Corona, dann der 7. Oktober, Krieg mit der Hisbollah, mit dem Iran und als nächstes... Es reicht.
Any war, it's not necessary. Enough.
Die Rakete, die die Größe eines Eisenbahnwaggons hatte, traf das Nachbarhaus direkt. Manar Khatib, ihre Schwiegerin und ihre zwei Töchter Shada, 20 und Hala, 13 Jahre alt, waren im Obergeschoss, als sie starben. 2 Wochen ist das her. Familienvater Raja Khatib kann es immer noch nicht fassen. Er habe gerade die Haustür geöffnet, erzählt er. Es machte Boom, alles war dunkel. Ich dachte, ich sterbe, ich wollte nach oben. Meine 16-jährige Tochter kam mir zitternd mit zerzausten Haaren entgegen. Wo sind Mama und die Schwestern, fragte ich. Sie weinte, die Rakete hätte mich töten sollen. Dann könnte ich in Frieden mit ihnen ruhen. 3 oder 4 Sekunden und ein paar Schritte mehr und ich wäre auch gestorben.
3, 4 seconds, 5, 6 step and I die.
Raja ist Anwalt in der Stadt. Sein Haus hatte mehrere selbstgebaute Schutzräume. Dach und Wände sind eingebrochen, Kleiderfetzen hängen aus Spalten. Zertrümmerte Autos stehen neben dem Haus. Nachbar Hassan schaut nach dem Rechten. Gerade hat er ein Raketenteil in seinem Flur gefunden.
Wie ist sie dabei?
Durch ein kaputtes Fenster betrachten wir den Schuttberg, der einst das Haus von Raja Khatib war. Die Rakete sei genau im Schutzraum explodiert, keine Chance, so der Nachbar. Er fügt hinzu, 60% der Einwohner von Tamra hätten gar keine Schutzmöglichkeit. Sie müssen sich unter Treppen verstecken oder im Keller, so Hassan Shammar. Die Menschen hier haben kein Geld, um selbst einen Schutzbunker zu bauen. Öffentliche Bunker gibt es in Tamra nicht. Wir sind hier 37.000 Einwohner. Unsere jüdische Nachbargemeinde hat 1 bis 2.000 Einwohner und da gibt es 10 bis 20 öffentliche Bunker. Zu uns hat die Regierung gesagt, dass sie nicht genug Geld hat.
The government said that there is no enough money for shelter.
Die Schäden in Tamra gehen über das Materielle hinaus. Raja Khatib sagt, sein Haus könne er neu bauen, seine Familie aber komme nie wieder zurück.
Und wir schauen nun in den Gazastreifen. Da sind ja seit Ende Mai hunderte Palästinenser rund um die Hilfszentren erschossen worden. Und zwar, als sie versuchten, an Lebensmittel zu kommen. Ja, und in Israel gibt es dazu jetzt offenbar Untersuchungen.
Ja, wegen der vielen tödlichen Schüsse in der Nähe von Essens Verteilzentren ermittelt jetzt offenbar die Militärstaatsanwaltschaft in Israel. Laut einem Bericht der Zeitung Haaretz wurde eine Untersuchung von möglichen Kriegsverbrechen und Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht angeordnet. Der Bericht zitiert anonym israelische Soldaten. Die sollen der Zeitung gesagt haben, dass ihnen befohlen wurde, auf Menschenmengen zu schießen, auf Menschenmengen, die auf dem Weg zu den Lebensmittelverteilstellen im Gazastreifen waren.
Hat sich jetzt eigentlich das israelische Militär dazu geäußert?
Ja, erwartungsgemäß hat es dem widersprochen. Der Nachrichtenagentur Reuters hat das Militär gesagt, dass die Verteidigungsstreitkräfte ihre Soldaten nicht angewiesen hätten, absichtlich auf Zivilisten zu schießen.
Gibt es Neuigkeiten zum Gazakrieg und auch einer möglichen Waffenruhe?
Also der Krieg tobt weiter. Bei israelischen Angriffen sind im Gazastreifen von gestern Abend bis heute nach Krankenhausangaben mindestens 60 Menschen getötet worden. Ein Teil der Leichen wurde in das Shifa-Krankenhaus gebracht und dessen Personal teilte mit, dass allein im Palästina-Stadion in Gazastadt 12 Menschen ums Leben gekommen seien. Dort sollen Vertriebene untergebracht sein. Die Angriffe hätten gestern Abend begonnen.
Ja, und trotzdem rechnet US-Präsident Trump, so sagt er zumindest, mit einer Waffenruhe in der nächsten Woche.
Ja, genau das hat er mit Blick auf aktuelle Vermittlungsversuche im Weißen Haus gesagt. Man sei, Zitat, nah dran. Er, Trump, habe mit einigen Beteiligten gesprochen. Und auch UN-Generalsekretär Guterres hat sich optimistisch gezeigt, dass es nach der Feuerpause zwischen Israel und dem Iran jetzt auch zu einer Waffenruhe im Gazakrieg kommt. Aber Michael, wir wissen ja, wie viel Optimismus sich in der letzten Zeit auch schon wieder zerschlagen hat.
Ja, und jetzt schauen wir noch ein bisschen auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der tobt ja auch weiterhin ganz heftig. Und Astrid, in der vergangenen Nacht hat Russland offenbar massiv die südukrainische Hafenstadt Odessa angegriffen.
Ja, zwei Menschen sind getötet worden, das sagen die ukrainischen Behörden. 14 weitere Menschen sollen verletzt worden sein. Und zwar, als eine russische Drohne in ein Wohnhaus eingeschlagen ist. In mehreren Stadtteilen soll es Explosionen und Brände gegeben haben. Auch in der Region Cherson gab es laut ukrainischen Behörden Angriffe, wobei ein Mensch getötet wurde. Und das ukrainische Militär und der Geheimdienst haben wiederum nach eigenen Angaben einen Militärflugplatz im südrussischen Gebiet Wolgograd angegriffen und dabei mehrere Kampfjets beschädigt. Der Stützpunkt liegt hunderte Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Michael Hafke. Bei mir im Studio war Astrid Rolle aus der Nachrichtenredaktion.